heute vor dir und vor deinem Thron. Wir sind unperfekte Menschen, aber wir dürfen in deinem Reich sein. Ich danke dir, dass du uns zusammengestellt hast und ich bitte dich, rede du heute, hier und jetzt, durch uns unperfekte Menschen, durch dein Wort. Amen. Vielen Dank euch. Richtig schön, dass auch so viele Kinder da sind. Wir sind ja heute ein bisschen im Ausnahmezustand noch nach dem neuen Jahr. Die SOS, unser Kindergottesdienstprogramm, macht heute noch verdiente Ferien. Ab nächstes Mal werden auch für euch Kinder wieder Programm dabei sein. Ihr dürft aber sehr gerne auch draußen, wenn ihr euch irgendwann sagt, oh, jetzt ist zu viel, hochgehen oder in die Turnhalle gehen. Das sind ein paar, die werden auch was miteinander machen. Königreich der Hoffnung, eine neue Themenreihe. Und bevor wir starten, würde ich gerne mit euch ein bisschen sammeln. Ich fand es gerade so spannend mit dem Chaudu, der erzählt hat, er hat gewechselt hier nach Deutschland und es war schon ein anderes Reich hier, also ne, ein anderes Land. Wird gleich mal abgerissen. So, und dieses Königreich, von dem wir in der Bibel immer wieder hören, ein Reich Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal ist es so ein bisschen abstrakt, das kann man nicht so richtig so packen. Was bedeutet denn dieses Reich Gottes und was für Auswirkungen hat es auf unser Leben? Wie verändert das Reich alles? Jesus redet ständig von diesem Reich Gottes. Aber hat es für uns Auswirkungen? Ich würde mal gerne mit euch so ein bisschen stichpunktartig sammeln. Was kommt euch so? Was habt ihr so im Kopf? Vielleicht so an Ideen, an Vorstellungen, wenn ihr an dieses neue Reich denkt, an das Reich Gottes, an dieses Reich Christi, das Reich der Hoffnung. Einfach mal ganz frei raushauen, was ihr so, ich schreibe so ein bisschen mit. Was sind so Dinge? Frieden, jawohl. Gerechtigkeit. Kann man es lesen? Wenn ich nicht davor stehe. Jawohl. Keine Schmerzen. Herrlichkeit. Jawohl. Vollkommene Freude. Kein Leid. Nochmal? Land? Glanz, Glanz, ja, danke. Jawohl, ich stand auf dem Schlauch. Glanz. Liebe. Bei Gott. Stabilität. Jawohl, sehr gut. Ich würde es auch auf Russisch aufschreiben, aber das kriege ich nicht hin. Stabil. Sehr gut, sehr gut. Wirklichkeit. So, wir sind schon relativ voll geworden hier. Sehr gut, vielen Dank euch. Um dieses Thema Reich Gottes wird es in den nächsten 4 Mal gehen. Und ich freue mich richtig, wir werden auch 2 dabei haben aus dem Seminar, was wir hatten für ehrenamtliche Verkündiger. Das wird richtig gut, dürft ihr euch darauf freuen. Dieses Reich Gottes, dieses abstrakte irgendetwas hat konkrete Auswirkungen auf unser Leben. Es macht einen Unterschied. Bevor wir starten, bete ich noch kurz. Herr Jesus, hab Dank, dass wir hier sein dürfen und dass dein Reich Gottes mitten unter uns ist. Lass es uns erleben. Lass uns erkennen, wie du uns verändern möchtest und rede du heute zu uns in unsere Herzen. Amen. 4 Predigten geht's in dieser Reihe um das Königreich der Hoffnung. Eine Predigtreihe über dieses Reich. Was hat es mit diesem Königreich auf sich? Wir haben hier manche Stichworte jetzt hier schon gehabt. Irgendwie scheint das Reich für uns manchmal schwer zu greifen. Es könnte so für den einen oder anderen etwas sehr, sehr Abstraktes, was Kognitives sein. Obwohl Jesus fast ständig darüber geredet hat. In unserem Bibelabschnitt heute, den wir uns gleich zusammen angucken werden, wird es darum gehen, was es bedeutet, in diesem Königreich Jesu unterwegs zu sein, und zwar heute schon. Wie dieses neue Königreich ausschaut und wie wir als Christen diese Kraft Gottes, die in diesem neuen Königreich wirksam wird, wie wir sie erleben und anzapfen, wenn du so willst, können. Wer eine Bibel hat, schlag gerne mit auf. Wir werden heute richtig in die Bibel arbeiten. Also ich habe schon mal hingeworfen, Kolosser 1, 9 bis 14, dürft ihr gerne schon mal aufschlagen. Währenddessen erzähle ich euch kurz ein bisschen was zum Hintergrund von diesem Text, auf den wir jetzt gerade hier, auf den wir zulaufen. Paulus schreibt hier an eine Gemeinde in Kolossä, an diesem Gebiet in der heutigen westlichen Türkei. Und diese Gemeinde hat er selber nicht gegründet. Er kennt sie gar nicht, er war noch nie dort, aber ein Mitarbeiter von ihm aus seinem Team, der Epaphras, der hat diese Gemeinde gegründet und der ist zu Paulus gekommen und hat ihm von seiner Gemeinde erzählt und Paulus freut sich wie Bolle. Oh, so cool, Hammer, ihr seid so gut unterwegs. Also es ist eine Gemeinde, der es eigentlich echt gut geht. Aber es gibt da so kulturellen Druck. Also in ihrer Umgebung Menschen, die ihr Leben anders leben und sie sind versucht, sich durch diesen kulturellen Druck abzuwenden von Gott. Und dieser ganze Brief, der Kolosserbrief, ist sowas wie ein Ermutigungsbrief. Ein Ermutigungsbrief, hey, mach ganze Sache, bleib dran, hör nicht auf. Ich will euch nochmal zeigen, worum es eigentlich wirklich geht. Und ich wünsche mir, dass auch du von dieser Predigtreihe ermutigt wirst. Mein Wunsch wäre, dass du sagst, Mensch, dieses Königreich, Hammer, in den nächsten 4 Wochen. Wow, was hat das mit meinem Leben zu tun? Kolosser 1, 9 bis 14, ich habe es in der Elberfelder Bibel auch hier mit gleich an der Leinwand. Wir lesen es mal Stück für Stück durch. So, das geht los mit dem Epaphras, der hat ihm und dem ganzen Team von dieser tollen Entwicklung der Gemeinde berichtet und dann deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Und jetzt geht es um ein Gebet. Also was wir jetzt hören, das betet quasi Paulus für diese Kolosser. Worum bittet er? Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Und dann bringt er jetzt das Ding auf den Tisch, was wir uns wünschen. Als Christen wünschen wir uns, seid fruchtbringend, ihr werdet fruchtbringend sein in jedem guten Werk. Ihr werdet wachsend, also partizipial, ihr werdet automatisch wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Ihr werdet gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Kraft zu allem Ausharren und aller Langmut und mit Freuden. Was für 3 geniale Zusagen. Frucht, Wachstum, Kraft Gottes. Vers 12. Dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ein Text aus dem Neuen Testament. Neues Testament, da kommt das Wort Testament mit vor. Und ein Testament lässt sich aus 2 Sichtweisen lesen. Du kannst es entweder lesen aus der Sicht des Rechtsanwaltes, der quasi jede Zeile genau überprüft und oh, wie gehört das zusammen, wie müssen wir das jetzt richtig auseinanderklamüsern. Aber du wirst keine Freude dabei haben. Das wird dich sagen, wow, yeah. Oder du kannst ein Testament lesen aus der Sicht eines Erben. Aus jemandem, der genau weiß, das, was hier drin steht, das ist ja für mich. Hier geht es um mein Erbe. Dann wirst du voller gespannter Vorfreude sein und bei jedem zweiten Satz sein, oh geil, auch für mich, oh, auch für mich. Was heißt denn das? Was ist denn das? Cool. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir heute von dieser Erbschaft lesen, versuch doch mal diesen Blick des Erben einzunehmen. Was hat Gott hier Gutes für uns bereit? Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann ist, lesen wir hier aus dem Testament, es geht um deinen Erbteil. Schauen wir nochmal auf die letzten beiden Verse. Dort heißt es, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Dröseln wir kurz auf mit den Heiligen. Die Heilige, das sind die Christen gemeint. das Erbteil im Licht, das ist der Himmel. Und wir haben das hier schon an manchen Stellen gehabt, da wird einmal bei Gott sein. Wir werden einmal keine Schmerzen mehr haben. Das ist der Teil, der kommen wird in Zukunft. Das ist das Bürgerrecht im Himmel, ein Wohnrecht, wo wir sein dürfen. Nicht, weil wir es verdient hätten. Das ist nicht wie bei der Rente. Ja, bei der Rente, da kriegt nur derjenige eine Rente, bis zu einem gewissen Level, der auch dafür geschafft hat. Ja, ich hab die mir auch verdient, meine Rente. Im Himmel ist es anders. Hier lesen wir, dass allein der Vater uns fähig gemacht hat. Fähig gemacht hat im Sinne von qualifiziert. Er hat das getan, was wir uns qualifiziert, dass wir dieses Erbe haben können. Nach dem Tod wartet auf Christen der Himmel. Das ist schon mal mega. Aber das ist, was die Zukunft bringt. Das ist noch nicht hier. Das kommt erst noch. Doch das Reich des Sohnes ist noch ein bisschen was anderes. Denn das hat bereits begonnen. Das ist schon jetzt hier und erlebbar und sichtbar. In Vers 13, dort heißt es, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Sinngemäß sagt Jesus, das Reich Gottes wirst du, mal an einer anderen Stelle, Jesus, das Reich Gottes wirst du nicht an irgendwelchen äußeren Zeichen erkennen können, aber es ist schon längst unter euch. Und wenn du ein Erbe bist, ein Erbe dieses Testaments, dann, und das hier liest, dann wirst du jetzt sagen, wow, Reich Gottes, cool, mitten unter uns. Aber okay, wie sieht das jetzt aus? Also was heißt das genau? Kannst du mir das ein bisschen erklären? Aber Reich Gottes ist für euch, ist für uns. Das steht schon mal fest. Gehen wir einen Schritt weiter. Schauen wir nochmal in den Bibeltext, denn dort heißt es, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis, versetzt in das Reich seiner Liebe. Hier lesen wir von zwei Welten. Die Macht der Finsternis und die des Reiches des Sohnes. Die Bibel, die lehrt uns, dass Satan der Herrscher der Welt ist. Satan ist der Herrscher der Welt. Und zwar ausnahmslos über jeden Menschen. Jeder Mensch fällt unter den Herrschaftsanspruch Satans. Das klingt jetzt richtig hart. Wenn wir Sünde tun, dann räumen wir Satan Macht über unser Leben ein. Tut mir leid, wenn das jetzt so abschreckend klingt. Ich erkläre es gleich noch ein bisschen. Die Wörter, die Paulus hier verwendet, die tragen in sich ein Bild. Nämlich das Bild eines Sklaven. Ein Sklave ist ein Mensch, der einem anderen dienen muss, ob er will oder nicht. Sklaven werden verkauft oder haben sich selber verkauft, weil sie so viele Schulden haben, mussten sie sich verkaufen. Aber er hat keine eigenen Rechte mehr. Keine Rechte an seinem Leben mehr, auch an seiner Arbeitskraft mehr. Das, was er tut, gehört seinem Herrn. Er muss bei seinem Herrn bleiben, ob er jetzt will oder nicht. Er gehört nicht mehr sich selbst und ist an seinen Herrn gekettet. Und genauso ist es auch mit dieser Macht der Finsternis, in der Satan der Herr ist. Wer sündigt, also wer Dinge tut, die nicht mit Gott zusammenpassen, die uns von Gott trennen, der verkauft sich gewissermaßen in die Sklaverei an Satan und räumt ihm Macht über sein Leben ein. Der Sünder ist in dem Sinne ein Sklave Satans und ein Sklave der Sünde. Jedes Unrecht, das ein Mensch denkt oder tut, lastet wie so ein schwerer Schuldschein auf unser Leben. Egal, ob wir uns anstrengen oder nicht, wir kommen nicht mehr los davon. Das merken wir auch ganz praktisch. Ich kenne so viele Menschen, die vor ihrer Vergangenheit davonlaufen, die sagen, wisst ihr was, wenn ich es ungeschehen machen könnte, ich würde es so gern ungeschehen machen. Da war diese eine Sache, ich laufe vor der davon, ich will gar nicht dran denken. Das nimmt sie wie gefangen. Andere, die haben eher ein großzügigeres Gewissen, die sind so ganz entspannt und sagen, ja, ich verdränge das einfach. Aber auch sie können nicht davon weglaufen. Die Vergangenheit kann man nicht ungeschehen machen. Was wir getan haben und was wir tun, das bleibt. Und so bleiben auch wir in Sklaven in Ketten unter der Herrschaft der Finsternis. Genau wie ein Sklave, der sich nicht selber befreien kann, können auch wir uns nicht aus der Sklaverei selbst befreien. Das konnte nur Jesus, der Sohn Gottes. Und er hat einen immensen Preis dafür bezahlt. Die Frage, die haben verhandelt, ich stelle mir das so ein bisschen vor, hey, was ist der Preis? Und der Preis war Blut. Der Preis ist Blut, Jesu Blut, sein eigenes Blut. Der Preis für deine und meine Freiheit aus der Sklaverei war der Tod Jesu am Kreuz. Was für ein immenser Preis für einen Herrschaftswechsel. Das war teurer als der Flug von China nach Deutschland. Es war ein Riesenpreis. Eines sollte uns aber klar sein, wer sich von Jesus auch loskaufen lässt, wer das zulässt, wer sagt, ja, ich möchte mich freikaufen lassen, der wechselt auch das Herrschaftsgebiet. Der sagt, ab sofort ist nicht mehr Satan mein Herr, sondern Jesus. Wir nennen uns Christen, weil Christus unser Herr ist. Wir können nicht mehr so tun und lassen, was wir wollen. Als Christen heißt es, wir unterstellen uns Jesus. Natürlich ist es so, und jetzt geht es an uns, als Christen gefällt das Satan überhaupt nicht. Und ganz im Gegenteil, er will uns zurückhaben. Er will versuchen, uns wieder zurückzuziehen, aber in der Bibel lesen wir, Satan hat keine Macht mehr. Satan hat keine Macht mehr über uns. Er hat keine Handhabe mehr. Das Lösegeld ist bezahlt. So wie ein ehemaliger Sklavenbesitzer, wenn der Sklave freigekauft worden ist, nicht sagen kann, hey, du gehörst immer noch zu mir. Hey, sorry, bezahlt. Ab sofort ist dieser Mensch frei. Er hat kein Recht mehr an diesen Sklaven, kein Anrecht mehr. Es sei denn, der Sklave sagt, ich kehre freiwillig zurück. Das kann er tun. An anderer Stelle schreibt Petrus zu den Christen, Leute, seid nüchtern und wacht. Seid nüchtern. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Satan versucht's. Er hört nicht auf. Er will. Satan versucht, den Herrschaftsanspruch Christi wieder zu bekämpfen und er brüllt wie ein Löwe, aber Jesus hält die Kette fest. Er kann nur brüllen, mehr kann er nicht. Beim Hunden würde man sagen, der bellt nur. Der kläfft nur. Aber dieses Kläffen, das kann trotzdem Angst machen. Das Kläffen kann auch eine Emotion bei mir auslösen. Es kann auch mich davonlaufen lassen. Satan versucht, Christen zu locken und zu verführen, in alte Muster zurückzufallen. Aber er hat sein Anrecht auf uns verloren. Von Satan angebrüllt und versucht zu werden, das ist keine Sünde. Das ist nichts, dafür können wir nichts. Sünde beginnt ab dem Moment, wo ich sage, okay, jetzt erlaube ich ihm das und ich gehe. Ich lasse diese Anfechtung zu und ich gehe mit. Ab dann gehen wir in Sünde. Wenn wir Satan die Tür öffnen. Jemand hat mal gesagt, du kannst nichts dafür, wenn der Teufel an deine Tür klopft. Dafür kannst du nichts. Wohl aber, wenn du ihn in dein Leben hereinlässt, wenn du die Tür aufmachst. Dafür können wir was. Und wenn das geschieht, dann lauf damit zu Jesus. Lauf wieder zurück zu Jesus. Gib Satan keinen Millimeter Raum in deinem Leben. Bereinige es. Tu Buße, entschuldige dich, sag Jesus, tut mir leid. Und Jesus wird sagen, ja, hier ist wieder Cut und Stopp. Satan, verschwinde wieder. Meistens fängt es mit Kleinigkeiten an. Das ist so richtig fies, so harmlose Dinge. Es war ja nur eine kleine Lüge. Hey, ich habe nur ein klein bisschen Geld mitgenommen, ein bisschen veruntreut. Es war nicht viel und das schadet doch niemand. Es sind diese kleinen Dinge, die ein bisschen zornig. Ich war nur ein bisschen zornig. Ich bin nur innerlich zornig. Es sind diese kleinen Dinge, die so ein kleiner Türöffner für Satan sind. Aber jede noch so kleine Sünde öffnet Satan die Tür. Und wir dürfen hingehen und er bereinigt sie. Gott möchte sie bereinigen. Im heißt, wer im Kleinen untreu ist, wird irgendwann auch in großen Dingen untreu sein. Es führt eins zum nächsten. Das ist der Kampf, in dem die Kolosser drin sind. Sie leben eigentlich ein gutes Leben. Sie leben als Gemeinde gut. Aber sie sind versucht. Versucht, von der Kultur, von ihrer Umgebung, von diesen Vorstellungen, die da sind, sich einlullen zu lassen, mitzumachen. Ich habe mich gefragt, was sind so unsere kulturellen Herausforderungen? Was sind deine Herausforderungen? Die Frage wirst nur du selber so richtig beantworten können. Die Steuererklärung steht vor der Tür. Alle Jahre wieder. Und da ist man schon versucht, so diese eine oder andere Sache geltend zu machen. Ne? Ja, das merken die doch eh nicht beim Finanzamt, ganz ehrlich. Das machen alle. Mein Steuerberater sagt mir, das kontrollieren die gar nicht. Nur bis zu dem Betrag, das kannst du schon angeben. Aber es ist nicht richtig. Oder die ganzen sexualethischen Themen in der letzten Jahre. Was für 2000 Jahre lang für alle Christen sehr klar war, wird auf einmal in Frage gestellt. Wäre es nicht so viel einfacher, einfach zu sagen, komm, lass mal 5 gerade sein lassen, ist doch egal, machen wir auch mit. Oder in deiner Ehe. Wenn du angegriffen und verletzt wurdest, wenn du spürst, boah, das hat mich jetzt echt gewurmt, ist das nicht auch so ein Anklopfen an der Tür Satans, zu sagen, jetzt schieße ich zurück. Ich weiß ja genau, was den anderen verletzt. Ich kenne ja die Punkte. Ich kann da gut zurückschießen. Es ist nicht so ein Anklopfen und der Versuch, Satan zu Zwietracht, Bitterkeit in unser Herz hineinzusehen, Unfrieden. Wenn du das kennst, wenn du auch angefochten zu sein, wie die Kolosser, dann lass dich vom Wort Gottes wieder neu dazu ermutigen, wieder das große Ganze zu sehen und Gottes Kraft in Anspruch zu nehmen. Und darum geht es jetzt im zweiten Teil. Denn das ist der große Wunsch von Paulus an die Kolosse. Er sagt, Leute, wir haben so was Geniales, so eine tolle Kraft. Wir haben das Reich Christi. Da heißt es in Vers 9, die mitlesen, deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag, an dem wir es gehört haben, für euch zu beten. Es ist eine Gemeinde, es sind Christen, aber Paulus sagt, ich bete für euch. Wofür bittet er? Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. In aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Paulus bittet darum, dass die Kolosser erfüllt werden von der Erkenntnis seines Willens. Man könnte auch formulieren, dass die Kolosser erkennen, was ist Gottes Wille. Aber erkennen ist zu wenig. Erkennen ist im Sinne von einem Kopfvorgang, so nur, dass ihr es nur kapiert, was Gott will. Darum geht es bei Erkenntnis in der Bibel eigentlich nicht. Das gehört damit dazu. Aber wenn die Bibel von Erkenntnis spricht, dann meint sie Lebenserkenntnis. Veränderung. Dass du etwas kapierst und das zu einer Veränderung führt. Dankenswerterweise dröselt Paulus das ein bisschen auf und erklärt das. Was ist denn mit Erkenntnis gemeint? Er sagt, Erkenntnis ist Weisheit plus Verständnis. Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet ihr in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Ich habe das mal auf eine Gleichung gebracht. Erkenntnis gleich Weisheit plus geistliches Verständnis. Weisheit bedeutet zu wissen, was Gott von mir möchte. Und dafür brauche ich Gottes Wort. Zu wissen, was Gott von mir möchte, dafür brauchen wir die Bibel. Ohne Gottes Wort ist es unmöglich zu wissen, was Gott zu verschiedenen Themen denkt, wie er möchte, dass ich mein Leben gestalte. Wir brauchen das, wir brauchen Gottes Wort. Und das zweite ist geistliches Verständnis. Man könnte das auch übersetzen mit Einsicht oder Vernunft. Das meint, dass das, was ich im Kopf kapiert habe, das Linke, das Wissen, dass das eindringt in mein Herz. Dass ich verstehe, was heißt es für mich. Dass ich zutiefst ergriffen werde, dass ich wie ein Erbe sage, das ist für mich, das bedeutet das für mich. Und dass ich dann das, was ich da lese, auch tue und umsetze. Und nicht einfach nur höre. Wo diese zwei Dinge aufeinandertreffen, Wissen und Einsehen, wo die zwei Dinge aufeinandertreffen, dort passiert Lebensveränderung, ihr Lieben. Da wird Leben umgestaltet. Und genau darum bittet Paulus für diese Christen. Wenn eines von diesen beiden Dingen fehlt, dann fehlt auch die Erkenntnis. Wenn ich keine Bibel lese, wenn ich gar nicht weiß, was Gott von mir möchte, wenn ich gar keine Beziehung zu diesem Gott habe, dann wie soll ich dann auch jemals wissen, was Gott von mir will? Ich habe es mir angewohnt, bei jedem Mal, wenn ich Bibel lese, zu beten, sagen, Herr Jesus, bitte erklär mir, was du mir da hier sagen möchtest. Das ist so ein Standardgebet schon. Jedes Mal, bevor ich Bibel lese, Herr Jesus, lass mich verstehen, was du heute zu mir sagen möchtest. Das Zweite, was wir brauchen, ist geistliche Einsicht. Dieses Verstehen. Damit Gott in uns den Wunsch hervorweckt, auch wirklich Veränderungen zu tun. Wisst ihr, ich kenne so viele Christen, die lesen die Bibel wie ein intellektuelles Buch. Wie so ein interessante Lektüre, wow, cooler Roman. An sich auch nicht erstmal falsch, aber sie lesen mehr aus der Brille eines Rechtsanwaltes. Sie lesen die Bibel, aber es tangiert sie nicht. Es hat nichts mit ihrem Leben zu tun. Sie lassen sich von Gottes Wort nicht berühren oder verändern. Sie wollen nicht gehorchen, sie wollen nicht ihr Leben verändern. Sie wollen selber über Leben bestimmen. Sie wollen nicht in dieser neuen Herrschaft leben, wo Christus der Herr ist. Und dann wundern sie sich, wo ist Gottes Kraft in meinem Leben? Wo ist Gottes Kraft in meinem Leben? Wo sind die Früchte, die Gott hier verspricht? Die Früchte werden denen versprochen. Die sagen, ja, ich möchte, dass du mein Herr bist und ich möchte um diese Einsicht bitten. Ich will euch nichts vormachen. Gehorsam zu sein, das bedeutet fast immer, außer seiner Komfortzone herauszugehen. Wäre schön, wenn es anders wäre, ne? Gehorsam zu sein bedeutet, ja, ich erkenne etwas, der erste Schritt, ich habe es erkannt, dass ich da eine Veränderung brauche. Und der zweite Schritt, jetzt muss ich auch was tun, weil ich brauche eine Kurskorrektur. Und wir Menschen, jemand hat mal gesagt, Menschen sind Gewohnheitstiere, wir wollen ja keine Veränderung. Ganz ehrlich, ich will sie auch nicht. Wenn ich was gewohnt bin, dann möchte ich keine Veränderung. Wenn Gott uns etwas zeigt in seinem Wort, bedeutet das fast immer, herausgefordert zu sein, umzukehren, Buße zu tun, Dinge zu bekennen, aufzuräumen, und da sträubt sich meistens alles in uns. In meiner Kinder- und Jugendzeit, ich weiß nicht, wie alt ich da war, so irgendwas so zwischen 10 und 17, 16 vielleicht sowas, da war ich ein Fischertechnik-Fanatiker. Ich weiß nicht, ob ihr Fischertechnik kennt, so. Das ist so ähnlich wie Lego-Technik vielleicht. Und ich habe mir das Zeug wirklich rauf und runter gekauft. Zu jedem Geburtstag, zu jedem Weihnachten, Ostern gab es nicht so viel, aber da hätte ich es mir auch gewünscht. Ich habe Zeitung ausgetragen und habe mit dem Geld wieder hier eingekauft, Fischertechnik. Das Problem war nur, das Geld hat nicht gereicht, das Zeug ist sauteuer. Und dann bin ich hergegangen und dann habe ich so diese erste Tür geöffnet. Ich bräuchte ein bisschen mehr Geld, und ich habe meinem Papa aus dem Taschengeld, von seinem Geldbeutel, ein bisschen Geld mitgenommen. Dann hat es genau gepasst. Das Problem war nur, das ging nicht weiter. Das Geld hat eben nächstes Jahr wieder nicht gereicht. Dann habe ich mir wieder ein bisschen Geld rausgenommen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und es hat ja niemand gemerkt, es hat auch niemand geschadet. Mein Papa ist nicht arm geworden. Also gut. Und dann habe ich über Jahre hinweg, ich habe das mal zusammengerechnet, immer wieder Geld geklaut. War ein paar Jahre später beim Bibellesen, hat Gott mir gezeigt: Steven, das musst du bereinigen. Du musst hingehen zu deinem Vater und dich entschuldigen, und du musst es zurückgeben. Wie bei Zachäus, bei dieser Geschichte, ne? Wo Zachäus erkennt, er hat einen Fehler getan, und er bereinigt es. Hingehen und gibt alles zurück. Und ich sage euch, das hat mich so eine Überwindung gekostet. Ich habe 3 Monate gebraucht. Ich habe gesagt: Gott, nee, komm, ich kann es doch heimlich zurückgeben, das merkt er ja nicht. Ich kann es ja vielleicht anonym in den Briefkasten werfen. Ich habe so mit mir gerungen. Aber ich habe diesen Brief geschrieben. Ich bin so dankbar, dass ich es gemacht habe. Es war einer der schwersten Dinge in meinem Leben, die ich je gemacht habe. Und ich durfte erleben, wie Gott aus diesem Gehorsam heraus mein Leben verändert hat. Wie Gott daraus Frucht geschenkt hat. Wie Gott Veränderung geschenkt hat, die mehr ist als einfach nur so ein bisschen was im Kopf kapiert. Lebensveränderung. Sich füllen zu lassen mit der Erkenntnis seines Willens bedeutet, seinen Willen zu erkennen und es auch zu tun. Alles andere ist Blödsinn. Und zwar in jedem Aspekt unseres Lebens. Oder wie Paulus es hier in Vers 10 formuliert, es bedeutet, dem Herrn würdig zu wandeln, in allem, was wir tun, zu seinem Wohlgefallen. Und daraus erwachsen dann genau diese Früchte, die wir uns so sehr wünschen. Diese Früchte, von denen es hier in Vers 11 lesen. Frucht, Wachstum, inneres, geistliches Wachstum und Kraft Gottes. Ich würde uns gern eine Minute Zeit geben. Eine Minute Zeit für dich, selber vor Gott in Gedanken zu kommen und mit ihm ins Gespräch zu gehen. Vielleicht hat er bei dir was angesprochen, ich weiß es nicht. Wir leben in diesem neuen Reich Gottes, und ich wünsche uns allen, dass wir diese Kraft erfahren dürfen, die Gott durch die Veränderung bewirkt. Nach einer Minute schließe ich von hier vorne mit einem Gebet. Geliebter Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine unverdiente Erlösung durch das Kreuz, was du genommen hast. Ich danke dir, dass wir einmal im Himmel vor deinem Thron stehen dürfen, zu deiner Ehre. Ich danke dir, dass dieses Reich das Kommen wird auch jetzt schon da ist, schon jetzt mitten unter uns Realität ist und dass es Veränderung bewirkt, Veränderung in unserem Leben, Lebensveränderung. Herr, lehre uns, dein Wort zu verstehen und schließe unser Herz auf, damit wir lernen, so zu leben, wie es dir würdig ist. Herr, ich bitte dich um diese Erkenntnis deines Willens für unser Leben. Dir allein, Herr Jesus, sei alle Ehre. Amen.